Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Auch heute gibt es wieder eine Solo-Folge. Ich glaube, die nächsten Wochen werden tatsächlich einfach Solo-Folgen sein. Aus dem Grund, den ich in der letzten Folge schon genannt habe, dass ich jetzt echt erstmal ein bisschen langsam machen muss im Januar und Anfang Februar mit Terminen, weil ich echt gerade noch voll in der Erholungsphase bin. Eigentlich hatte ich für heute ein anderes Thema vorgesehen, schiebt es aber nach hinten, weil ich einen aktuellen Anlass habe. Ich war nämlich gerade bei der Physio. Und meine liebe Physiotherapeutin ist tatsächlich die Tochter meiner ersten Kollegin aus meinem allerersten Praktikumsjahr in der Erzieherinnenausbildung. Und ich kenne sie quasi, seit sie 6 Jahre alt war und habe mit ihrer Mama, meiner Kollegin, also einer meiner beiden Kolleginnen von damals, auch noch viel Kontakt. Und meine Anleitung von damals, von der wusste ich, dass sie schon länger, stark an Demenz erkrankt ist, obwohl sie noch viel zu jung war dafür eigentlich und eben auch so schwer krank war. Und heute habe ich leider eben gerade erfahren, dass sie vor 2 Tagen gestorben ist. Und sie war jetzt in den letzten Jahren kein Teil meines Lebens. Nichtsdestotrotz habe ich sie A, nicht vergessen und B, mit der anderen ehemaligen Kollegin, die ich durchaus öfter mal gesehen habe, weil wir im gleichen Ort wohnen, oft über sie gesprochen und auch gerne an die Zeit zurückgedacht. Und als ich das jetzt gerade gehört habe, bin ich nicht völlig zusammengebrochen oder so. Dafür ist der Kontakt nicht so eng gewesen, ja eben in den letzten 10 Jahren. Aber tatsächlich weiß ich, dass wenn ich auf die Beerdigung gehe, dass das durchaus passieren kann, dass ich da krass emotional sein werde, dass ich da wahrscheinlich sehr viel weinen werde und auch nicht nur weil ich das aufsorge wie ein Schwamm, aber auch, sondern auch, weil das in mir selber dann hochkommen wird einfach. Aber ich dachte mir deswegen ganz spontan, ich möchte mit euch einfach mal drüber sprechen, wie das so ist mit Trauer bei Autismus, bei ADHS. Die kann dann nämlich sehr anders aussehen und sehr anders ist ein komischer Satz, komischer Ausdruck, merke ich gerade. Egal, ganz anders aussehen. Kann sehr, sehr heftig sein zum Teil. Und ich habe deswegen einfach, weil es mich interessiert hat und weil ich zurzeit gerne mich nach Studien umgucke, alles rund um Neurodivergenz, um auch ein bisschen die Fakten zu belegen, weil ja viele Leute sagen, ja, immer diese komischen Leute auf Instagram, die da ihre Erlebnisse teilen und das ist alles eigentlich aus der Luft gegriffen und das wäre nicht belegt, aber ja, Freunde, klar teilen wir unsere Erfahrungen, aber wir haben auch Fakten in petto. Und tatsächlich gibt's durchaus ein paar Studien, die vor allem Autismus und Trauer, also den Zusammenhang untersuchen. Zu ADHS gibt's leider nicht so viel, aber die Mechanismen sind trotzdem einfach bekannt und werden häufig berichtet. Abgesehen davon, dass ADHS und Autismus halt einfach beides Neurodivergenzen sind. Also insofern gibt es da viele Überlappungen, das wisst ihr ja, das erzähle ich euch immer wieder. Deswegen finde ich das ganz schön, da einfach mal drauf zu gucken. Ich erzähle euch dann aber auch gleich noch so anhand von ein paar Beispielen, wie es bei mir ist. Es kann sein, dass ich zwischendurch mal kurz unterbrechen muss, weil hier ein krankes Kind im Haus ist, das eigentlich jetzt schlafen möchte, aber man weiß ja nie. Genau. Aber wahrscheinlich macht mein toller Schnittmeister das dann so, dass ihr das eh nicht mitkriegt. Also grundsätzlich ist Trauer sowieso für jeden Menschen unterschiedlich. Das wisst ihr sicherlich schon. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass die meisten Menschen, die hier zuhören, halt nicht mehr unter 20 oder vielleicht sogar auch nicht unter 30 sind und deswegen eventuell auch schon einfach Erfahrungen haben mit Trauer, damit jemanden zu verlieren, den man lieb hat, der einem nahesteht. Oder einfach auch ein Tier, das einem nahestand, das gestorben ist. Also Haustiere leben ja im Normalfall nicht so lange wie Menschen, wenn wir jetzt mal von Papageien und Schildkröten absehen. Und auch da ist ja ganz, ganz große Trauer mit im Spiel. Deswegen denke ich, betrifft uns das alle oder hat jeder irgendwo eine Erfahrung damit. Und kann für sich einfach auch sagen, ja, so und so war das damals für mich. Was auf jeden Fall festzustellen ist, ist, dass viele Menschen auf dem Autismus-Spektrum häufig, und ich sage ganz bewusst viele und häufig und nicht alle und immer, weil es, ihr wisst ja, kennt er einen oder eine, tatsächlich nach außen oft so wirken, als würden sie gar nicht so krass trauern. Weil vieles von den Prozessen im Innern abläuft, weil es vielleicht nicht diese typischen Trauerreaktionen sind, wie dann sofort in Tränen ausbrechen, bei mir übrigens schon, oder es mehr in den Rückzug geht, und während dann vielleicht viele neurotypische Menschen das Bedürfnis haben, ganz viel drüber zu sprechen, wie es ihnen geht, wie traurig sie sind, wie sehr sie den Menschen vermissen, das ist bei uns auf dem Spektrum halt oft anders. Und geht eben mehr wirklich in das Sinieren, in das Zurückziehen, in das sehr lange Nachbearbeiten, ins Hinterfragen. Oft dann auch unpassende, also für Außenstehende, unpassende Gedankengänge äußern, unpassende Vergleiche ziehen. Ich kann da einen Schwank aus meiner Jugend im wahrsten Sinne des Wortes berichten. Ich erinnere mich an eine Szene, da war ich glaube, 10 oder 12, vielleicht auch ein bisschen älter sogar schon, und war bei meiner besten Freundin, bei der ich eigentlich so mit zur Familie gehöre, und es war jemand im erweiterten Verwandtenkreis gestorben, ich weiß tatsächlich nicht mehr wer. Also ich weiß, dass es jetzt meine Freundin, ihre Mama nicht so krass beeinträchtigt hat, sondern eher die Tante, die da war, vielleicht war das da aus der angeheirateten Familie oder so jemand, und die hat davon berichtet, dass die und die Person gestorben ist. Und dass es halt schlimm ist, weil es zu früh war. Und ich wollte da einfach sagen, ja, ich verstehe das, ich kenne das. Und habe dann gesagt, ja, das auch so nach dem Motto, ich verstehe das, das ist, ich kenne das total gut, weil mein Hamster ist da und da gestorben. Und die Frau war völlig entsetzt von meiner Aussage, und die Mutter von meiner Freundin hat auch gesagt, naja, es ist ja kein Vergleich und das kannst du doch nicht, und ich konnte das überhaupt nicht verstehen, weil für mich war das sehr tragisch, als mein Haustier gestorben war, und ich war aber, wie gesagt, auch nicht mehr so klein, ich war nicht 5, ich war nicht 3, wo man, oder 6, wo man sagt, naja, klar kann das Kind die Verbindung noch nicht herstellen, das war für mich einfach nicht ersichtlich, auch in meinem höheren Alter, warum das kein guter Vergleich war. Jetzt, mit viel Hintergrundwissen, kann ich es natürlich nachvollziehen, dass das wahrscheinlich nicht so doll ist. Es ist genauso wie wenn Leute, ich habe einen Freund, den ich wirklich gerne mag, aber der kinderlos ist, aber 2 Katzen hat, die er sehr gerne hat, und der das öfteren Mal, wenn ich irgendwie mit ihm über Dinge spreche, die einfach so vorkommen, wenn man Kinder hat, wo man sich Sorgen macht oder wo man traurig ist oder wo man, weiß ich nicht, sich auch besonders freut, aber tendenziell ging es da eher um was Sorgen macht, dann sagt er, ja, das kenne ich, das ist bei den Katzen auch so und so. Da reagiere ich tatsächlich auch ein bisschen verschnupft, weil ich es immer schwierig finde. Also vor allem, wenn es so, ja, die Katze mag auch ihr Spielzeug nicht so gern, dann sehe ich das jetzt nicht als großes Problem, wie wenn man ein Kind auf dem Spektrum hat, das irgendwas nicht anziehen kann oder gar nichts mehr zum Anziehen oder zum Essen findet, weil es sensorisch so problematisch ist. Genau, also insofern kann ich natürlich jetzt nachvollziehen, warum die Reaktion damals eine sehr pikierte war. Damals konnte ich es gar nicht. Will damit auch einfach nur sagen, häufig ist es ja allgemein so, dass wir in Gesprächen, wenn jemand was erzählt, wir eine ähnliche Anekdote, ein ähnliches Erlebnis aus unserer Erfahrungswelt bringen, nicht um das Gespräch über uns dann plötzlich gehen zu lassen, das wird uns ja oft unterstellt, dass man immer will, dass es um uns geht, sondern um Verbindung, um Nähe zu schaffen, um zu sagen, ich verstehe dich, ja, ich habe mal eine ähnliche Erfahrung gemacht, das ist eigentlich was sehr Soziales, was aber in neurotypischen sozialen Situationen so im Normalfall nicht gehandhabt wird und deswegen dann nicht so gelesen wird oft. Genau, und auch bei der Trauer kann es einfach so sein, dass Kinder wie auch Erwachsene dann Gedankengänge haben wie, was ist denn aber jetzt, wenn, also wird dann der Körper jetzt irgendwie wirklich von Würmern und Insekten oder sonst was zerfressen? Warum müssen die Leute dann was anziehen? Warum muss man die in einen Sarg legen, bevor man sie begräbt? Warum begräbt man sie überhaupt? Also all dieses Hinterfragen, was man sonst wirklich nur von jüngeren Kindern kennt und denen das im Normalfall auch zugesteht, kann durchaus auch dann bei älteren Kindern, bei Teenagern und auch bei Erwachsenen einfach nochmal aufkommen. Das sind vielleicht auch Gedanken, die neurotypische Erwachsene oft genauso haben, die sie aber nicht formulieren im Beisein anderer, sondern die in ihrem Kopf bleiben. Und durch die Impulsivität, die gerade den Menschen, die ADHS haben, oft inne ist, kommt das bei uns halt einfach rausgepoltert. Und auch bei Menschen auf dem Autismus-Spektrum ist es halt einfach so, dass diese nicht so passenden Aussagen, wie das dann gern formuliert wird, oder unhöflichen Aussagen daher kommen, dass es ungefiltert rauspurzelt, was gerade durch unseren Kopf geht, und wir einfach das Bedürfnis haben, dann eine Einordnung irgendwie vornehmen zu können. Tatsächlich gibt es, also wie gesagt, mehrere Studien drüber, und das finde ich sehr, sehr spannend, und ich hoffe, es gibt dazu auch noch viel mehr. Schön wäre es natürlich, wenn das auch gern in die Pädagogik mit einfließt und überhaupt in Trauerberatung mit einfließt zum Beispiel. Da gibt es ja ganz, ganz viele tolle Trauerberater, Beraterinnen. Dass es wirklich häufig so ist, dass autistische Menschen halt weniger klassisch trauern und weniger sichtbare Emotionen und dafür eben, wie gesagt, sich eher zurückziehen, sich ganz intensiv damit geistig beschäftigen, mit dem Verlust, der für sie auch ganz schlimm ist, dass sie plötzlich Routinen verändern, was ja sehr untypisch ist, weil wir sehr an unseren Routinen hängen, wir Menschen auf dem Spektrum. Und das kann dann aber die Belastung, die durch die Trauer da ist, auch noch zusätzlich verstärken. Also nur weil das nicht so dieses klassische, die klassischen Trauersymptome sind, heißt es nicht, dass der Mensch nicht leidet und zum Teil ganz, ganz intensiv leidet. Also ich habe vor kurzem auf Instagram schon mal einen Post gemacht über das Ding mit der Endlichkeit, Autismus und das Ding mit der Endlichkeit, habe ich das genannt. Einfach weil es mir genauso in den Kopf gekommen ist, weil ich ganz massiv ein Problem damit habe, dass Dinge zu Ende gehen, egal ob es gute oder schöne Dinge sind, Veränderungen, ne? Übergänge. Es ist schwierig, und also gerade Tod ist was, was mich mein Leben lang beschäftigt, was mir mein Leben lang schon Angst macht. Schon seit ich klein war, denke ich darüber nach. Je älter ich werde, natürlich umso mehr. Je mehr Leute in meinem Umfeld älter werden oder irgendwelche Krankheiten entwickeln oder ähnliches. Oder auch bei meinem Haustier, bei meinem Hund. Der ist jetzt 3 Jahre alt, der kann so 12 bis 15 werden. Da denke ich häufig drüber nach. Und wenn der einmal schief guckt, dann denke ich sofort, der hat irgendwas Giftiges gefressen und stirbt jetzt. Also das ist für mich persönlich ein ganz schwieriges Thema. Und ich weiß, dass es nicht bei allen autistischen Menschen so ist und auch nicht bei allen Menschen mit ADHS so ist. Aber ich weiß durchaus, dass es vielen Menschen so geht, dass diese Endlichkeit ein Problem ist und so krasse Veränderungen, so krasse Einschnitte ein großes Problem sind, eine große Angst machen. Und die sind halt nun mal im Leben sehr, sehr häufig. Und gerade wenn es um Tod geht, es gibt eigentlich keinen größeren Einschnitt, ist es halt einfach so, dass das dann ein sehr schwieriges Thema sein kann, was man eventuell auch therapeutisch aufarbeiten muss und wo man zumindest im Umfeld von der Person als Eltern, als Geschwister, also erwachsene Geschwister, klar, die Kinder müssen da jetzt nicht viel machen, aber als Freunde, Freundinnen, Erzieherinnen, Lehrkräfte, dass sie es einfach auf dem Schirm haben müsst. Dass nur weil das Kind nicht permanent weint, es trotzdem extrem leiden kann. Das kann sich sehr lange ziehen. Also Trauer ist tatsächlich bei neurodivergenten Menschen erstens nicht so linear. Also das ist sehr wellenförmig. Auch das ist bei neurotypischen Menschen normal, ich weiß. Aber der Prozess zieht sich oft wesentlich länger. Es kann ganz oft zu Shutdowns, zu Meltdowns kommen, ganz starke mentale Erschöpfung. Also das ist wirklich, die Trauer, die ist nicht weniger. Die ist einfach anders. Und das ist für uns wichtig zu wissen. Für ADHS gibt es, wie gesagt, bisher kaum direkte Trauerforschung, aber es gibt Studien, die einfach belegen, dass ADHS ja eng mit emotionaler Dysregulation und Stresssensitivität und erhöhter psychischer Belastung verbunden ist. Und das sind halt einfach alles Faktoren, die Trauerprozesse ganz krass beeinflussen können. Und es gibt so eine große systematische Übersicht von French und Kolleginnen, also ich zitiere jetzt nicht alle, weil es sind ja immer 20 Leute, die an solchen Studien sitzen. Die ist tatsächlich relativ aktuell aus dem Jahr 2023 und die zeigt, dass Menschen mit unerkannter ADHS oder Autismus ein erhöhtes Risiko für emotionale Krisen haben und für psychische Belastungen haben. Und das ist relevant, wenn wir über Trauer sprechen. Also da müssen wir einfach ganz klar sein, gerade wenn eventuell Anzeichen da sind für eine ADHS oder für eine Autismus-Spektrum-Störung, das Wort mag ich immer nicht, aber ihr wisst, dann erst recht ein Auge drauf haben, wenn ein geliebter Mensch oder auch ein geliebtes Tier stirbt. Also guckt da. Und Trauer muss ja auch nicht immer mit Tod zusammenhängen. Also auch wenn vielleicht eine wichtige Bezugsperson zum Beispiel in der Schule oder in der Kita weggeht, ein Kind bekommt und ein Jahr in Elternzeit geht, was auch immer. Also wenn so krasse Einschnitte sind, wenn ein Verlust da ist, da bitte unbedingt einen Blick drauf haben. Also wir müssen da einfach vorausdenken und ganz, ganz gut begleiten. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Und was ich vorher schon gesagt habe, dass ich eigentlich weiß, dass ich auf der Beerdigung wahrscheinlich völlig zusammenbrechen werde vor lauter Weinen. Das ist was bei mir persönlich so ist, was ich aber aus Erzählungen, dazu habe ich jetzt keine Studie zur Weinerei, von vielen Freunden und Bekannten und auch einfach Menschen auf Social Media, die auf dem Spektrum sind oder ADHS haben, erzählt bekomme und erfahre, dass Gefühle einfach zum Teil so krass intensiv sind. Uns wird ja oft unterstellt, wir wären wenig empathisch, wir hätten keine Gefühle oder würden die nicht zeigen, was ja totaler Humbug ist. Tatsächlich sind Menschen auf dem Autismus-Spektrum oder mit ADHS zum Teil extremst empathisch. Bei mir ist das so und ich kann das einfach am besten so beschreiben, indem ich sage, ich spüre Schwingungen, also Stimmungen in Räumen wie eine Schwingung. Ich merke das richtig. Wenn irgendwo eine Anspannung ist zwischen zwei Menschen in einem Zimmer, das merke ich so, wie wenn so Stromleitungen knistern, diese ganz krassen, großen, kennt ihr das? Und genau so fühlt sich das für mich an, unter Strom stehen und als könnte ich das förmlich hören, dieses Knistern, dieses Ungute. Das geht auch für gute Gefühle natürlich, aber ich kann es halt oft nicht zuordnen. Und das macht mich dann wahnsinnig, dass ich das nicht zuordnen kann. Deswegen hasse ich es auch, wenn ich merke, dass mit jemand was ist, dass jemand sauer ist, traurig, angespannt, was auch immer, ängstlich. Und ich denjenigen drauf anspreche und frage, was ist denn los? Und dann zur Antwort bekomme nichts, obwohl ich merke, dass durchaus was ist. Hasse ich das, weil das, also bei mir so körperlich sogar bewusst ist, dass da was ist, weil ich es so doll spüre. Und dann diese Verleugnung, das ist so ein bisschen wie Gaslighting, ohne es zu wollen wahrscheinlich. Und das einfach nur, weil Menschen dann nicht gerne über ihre Gefühle reden. Wenn ihr im Hintergrund das Schlabbern hört, das ist jetzt mein Hund, der sich gedacht hat, der möchte auch auf dem Podcast verewigt werden, während er sein Wasser trinkt. Genau. Also letztlich ist es auch so, dass ich zum Beispiel mit Gefühlen mitschwinge. Und ich weiß, dass das auch ein Phänomen ist, was ganz, ganz viele Menschen, die auf dem Spektrum sind oder eine ADHS haben, berichten. Tatsächlich sogar häufiger, wenn sie auf dem Spektrum sind. Tatsächlich so, dass ich starke Gefühle von anderen so richtig krass übernehme. Also die legen sich dann über mich wie eine Decke oder eher so eine Welle, wie eine Welle. Die schwappen richtig über mich drüber. Und das ist dann ganz schwierig für mich, da wieder rauszukommen. Also da muss ich ganz, ganz bewusst agieren. Habe ich auch ein Beispiel. Ich gehe ab und zu so Kakaozeremonien. Und da hatten wir eine Jahresendzeremonie, nicht im letzten, sondern im vorletzten Jahr, die ganz toll war. Und da war eine, jetzt nicht gute Freundin, aber eine sehr gute Bekannte von mir dabei, die ein ganz schreckliches Jahr hinter sich hatte, in der in ihrer Familie gesundheitlich so viele schlimme Dinge passiert sind. Und das wusste ich. Und nach dieser Zeremonie, wo wir dann so einen Jahresrückblick eben gemacht hatten, musste sie einfach ein bisschen weinen und war einfach auch so richtig niedergeschlagen. Und ich habe das so krass gefühlt, diese Trauer und diese Belastung und diese Sorge, die da noch in der Luft hing, wirklich, dass ich fix und alle war und also, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte so eine mega schwere Gewichtsdecke auf mir drauf und könnte gar nicht aufstehen. Ich musste dann auch ein bisschen weinen und war so richtig hilflos in dem Moment. Ich wollte eigentlich zu ihr rübergehen, aber es ging dann auch gerade gar nicht. Und dann kam zum Glück eben die Kursleitung, eine der Kursleitungen, die das auch bemerkt hat und hat mir da so ein bisschen rausgeholfen, hat gefragt, was ist oder hat es eigentlich auch gemerkt und hat gesagt, du gehst da gerade ganz schön mit, ne? Und hat mit mir ein paar Übungen gemacht, die geholfen haben. Und dann konnte ich eben auch rübergehen zu der lieben Bekannten und die mal in den Arm nehmen und drücken und sagen, dass mir das total leid tut, was ihr da alles geschehen ist, ihr in ihrer Familie. Und das sind Dinge, das ist wahrscheinlich nicht der Usus, ja. Das geht nicht allen Menschen so, das ist mir ganz bewusst. Leider ist es halt vielen von außen nicht bewusst. Und weil es so auf so ungewöhnliche Art und Weise oft gezeigt wird, wie wir trauern, wird es dann entweder gar nicht wahrgenommen und es heißt dann, na toll, ist dir das völlig egal, dass der Mensch gestorben ist oder jetzt weg ist oder krank ist oder wie auch immer. Oder man wischt da so drüber weg und sagt, nee, ach, mit dem Kind ist alles super, das sieht man ja, also weint nicht und ist ganz normal. Nee, da braucht man sich jetzt keine Gedanken machen. Also ich will einfach nur sagen, schaut da genauer hin. Und wenn ihr selber neurodivergent seid, dann seid da auch bitte achtsam mit euch. Ja, achtsam ist auch immer so ein schlimmes Wort. Ich weiß, das schmeißt immer jeder so durch die Gegend, aber im Moment meine ich das wirklich so. Guckt da ganz genau auf euch und vor allem gesteht euch das zu, dass ihr das auf eure Art und Weise machen dürft und könnt, dass das richtig ist. Daran ist nichts falsch, das ist einfach nur anders. Das ist ja immer unser großer Tenor. Nur anders. Anders, aber richtig. Ne? Und das ist beim Trauern halt ganz genauso. Deswegen seid so gut, schaut genau hin, lasst euch Zeit, gebt einfach auch den trauernden Menschen um euch rum Zeit. Und wie gesagt, gerade wenn das neurodivergente Menschen sind, dann geht das vielleicht nicht in diesen üblichen Trauerprozessen, die man so kennt, in diesen Schritten der Trauer, wobei es ja auch da, sagt man immer, es gibt ein Vor und ein Zurück und man kann durch auch mal eine Regression in eine vorherige Phase haben, die man eigentlich schon durch hatte. Insofern schaut da unbedingt ein bisschen und macht gern auch mal ein paar Fortbildungen dazu oder wenn es euch selber betrifft, holt euch auch Beratung bei Trauerberatungen. Schaut vielleicht halt einfach auch, dass das Menschen sind, die schon mal von Neurodivergenz gehört haben und die offen dafür sind, dass es da anders ist. Das fände ich sehr schön. Weil bisher ist einfach, gibt es Dinge, die sind da besonders wenig erforscht. Also eben so diese Unterschiede zwischen ADHS und Autismus in Trauerprozessen oder Trauer bei Kindern gegenüber der Trauer von Erwachsenen. Den Einfluss von Exekutivfunktionen, zum Beispiel Reizoffenheit, Masking, also alles das, wie beeinflusst das Trauerprozesse und auch einfach Trauer nach Dingen, wo andere Menschen nicht trauern. Also Trauer, richtige Trauer am Ende einer Ära im Sinne von, keine Ahnung, 30. Geburtstag, oh mein Gott, jetzt bin ich alt in Anführungsstrichen oder jetzt bin ich das und das, Jobwechsel. Selbst wenn der gewünscht, wenn der angestrebt war, wenn es eine Karrierechance war, es kann eine massive Trauer folgen aufgrund der Zeit, die man hinter sich lässt, die jetzt zu Ende ist. Also immer wenn ein Kapitel zu Ende ist, auch wenn es vielleicht ein sehr anstrengendes Kapitel war, ist trotzdem eine Wehmut da, ein Weltschmerz, was für ein tolles Wort, was wir da haben, das die ganze Welt benutzt, und zum Teil eine sehr, sehr große Trauer. Und das ist völlig normal. Das ist ganz okay, das ist ganz richtig so. Das finde ich total wichtig und ich fände es ganz toll, wenn gerade ihr Leute aus dem pädagogischen Bereich, die ihr zuhört, das auf dem Schirm habt, dass zum Beispiel auch gerade so in der Schule, wenn man, also in der Realschule, zumindest hier in Bayern gibt es das so, dass zum Beispiel 5., 6. Klasse ist eine Klasse noch und dann in der 7., da muss man sich vorher für einen Zweig entscheiden. Das heißt, die Klasse wird auseinandergerissen, je nachdem, in welche Zweige die sich da eingetragen haben, die Kinder. Komplett neue Zusammenwürfelung, weiß man eh, auch gruppendynamisch immer schwierig, immer spannend. Kann aber für neurodivergente Kinder echt krass sein. Habt das mit auf dem Schirm. Das ist für alle anstrengend, neue Lehrkräfte, neue Fächer dazu zu bekommen, neue KlassenkameradInnen, aber gerade für Kinder auf dem Spektrum zum Beispiel oder auch mit einer ADHS kann es echt heftig sein und eine richtige Krise sein, die es zu begleiten gilt, wo man in Kontakt mit den Eltern bleiben muss, immer auf das Kind gucken muss. Wenn ihr das auf dem Schirm habt nach heute, nach der Folge, dann wäre ich sehr, sehr glücklich, wenn ihr selber Erfahrungen habt, von denen ihr mir berichten mögt. Auch total gerne. Also vielleicht machen wir auch nochmal so einen Community-Post, wo jeder mal so ein bisschen erzählen kann, wie Trauer bei ihm oder bei ihr abläuft. Das fände ich wunderschön. Wenn ihr forscht und gern zu dem Thema was machen möchtet, ja, jederzeit. Ich teile sämtliche Anfragen für Studien, keine Ahnung, wenn ihr Probanden sucht, Probandinnen, dann schreit. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr von dem Podcast erzählt, den weiterempfehlt, weil ihr wisst, das ist mein absolutes Herzensprojekt hier, das zu tun, euch das zu erzählen, euch die Sachen ans Herz und an die Hand zu geben. Und damit unterstützt ihr mich ganz doll. Das kostet euch nichts außer ein bisschen Zeit. Und ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür. Wenn ihr auch ein Thema habt, wo ihr sagt, hey, das passt total gut in deinen Podcast, Andrea, und ich möchte so gerne mal mit dir quatschen, meldet euch gerne. Die Gelegenheit gibt's. Ich freue mich drauf. und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.